Hallo, liebe Zuschauer, ich bin Lennart Schrafen, neben mir sitzt...
Ich bin die Elaida und ich bin die Reporterin bei Salon 5.
Ja, und wir haben hier einen tollen Gast, und zwar die Antisemitismusbeauftragte vom Land NRW. Möchtest du dich vielleicht selber einmal vorstellen?
Ja, erstmal auch. Freue ich mich sehr, dass wir uns begegnen. Vor allen Dingen, dass ihr so ein tolles Projekt angeht, über Antisemitismus zu informieren. Mhm. Ich bin frühere Bundesjustizministerin. Ich war es zweimal, zuletzt bis 2013. War auch lange im Deutschen Bundestag als Bundestagsabgeordnete. Und seit jetzt gut ein Dreivierteljahr bin ich die Antisemitismusbeauftragte hier im Land Nordrhein-Westfalen und habe mein Büro hier in Düsseldorf in der Staatskanzlei.
Ja, das ist eine schöne Vorstellung gewesen, muss ich sagen. Wir kommen ja aus Bottrop, also Salon 5 ist ja in Bottrop.
Ja.
Und da wollte ich mal fragen, kennen Sie Bottrop? Waren Sie schon mal da?
Ich war mal kurz da. Ich erlebe mit im Moment, dass ich ja schon vor über 10 Jahren relativ viel unterwegs war, auch noch in früheren Funktionen hier in Nordrhein-Westfalen. Und da begegne ich mir mit einmal selbst auf Schritt und Tritt. Da habe ich auch mal eine Veranstaltung in Bottrop gehabt, aber kennen, nee.
Wir müssen mal vorbeikommen. Nicht. Wir haben jetzt ja da neue Salon 5 und
ja,
das ist schön da. Wir machen ja auch bei Salon 5 jetzt ein neues Thema. Da gehen wir ein neues Thema an, zwar Antisemitismus, also ein großes Thema.
Ja.
Und deswegen sind wir auch heute hier. Und da wollte ich Sie mal fragen, Sie sind ja die Antisemitismusbeauftragte von NRW. Warum gibt es überhaupt diese Stelle?
Die Stelle gibt es, weil einmal die antisemitisch begründeten Vorfälle, Übergriffe, Gewalttaten in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben, in ganz Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen. Und deshalb gibt es inzwischen in fast allen Bundesländern so eine Antisemitismusbeauftragte oder einen Mann, der eben besonders sich darum kümmern soll, dass die Prävention verbessert wird, aber auch, dass mal wirklich umfassend versucht wird, ein Bild zu erstellen, wo findet denn überall Antisemitismus statt. Denn es ist ja nicht alles, was mit dem Begriff versehen wird, auch immer strafbar. Und deshalb muss man hier sehr unterscheiden zwischen strafbarem und nicht strafbarem Verhalten. Aber für die Jüdinnen und Juden hier ist das ja nicht der entscheidende Punkt. Die fühlen sich bedroht, beleidigt, diffamiert, niedergemacht. Und das ist ja etwas, was wir überhaupt nicht wollen. Das dürfen wir ja nicht zulassen. Niemand soll wegen seiner Religion benachteiligt werden.
Und jetzt passend dazu, was ist denn Antisemitismus? Also wie erkenne ich, was Antisemitismus ist?
Also Antisemitismus ist einmal ganz klar die Beschädigung, verbal, psychisch, physisch, all das, was mit dem Judentum zu tun hat, also gerade auch gegenüber Menschen jüdischen Glaubens, indem man gesagt wird, du scheiß Jude, beschimpft, dich hat man aber wohl vergessen, als da die Gaskammern benutzt wurden. Also zutiefst menschenverachtende Äußerungen gemacht werden, aber auch wenn zum Beispiel Synagogen, also die Häuser, wo Juden eben ihre Gebete feiern, dort ihre Treffen, ihre Gottesdienste haben, wenn die beschädigt werden, wenn jüdische Friedhöfe beschädigt werden, besprüht werden mit Hakenkreuzen, also mit früheren Nazi-Symbolen, was ja in der Form verboten ist. All das sind letztendlich Vorfälle, die man unter dem Begriff Antisemitismus ja, subsumiert, also darunter fallen lässt. Es gibt nicht so eine endgültig für die ganze Welt gültige Definition, aber dieses systematische Vorgehen gegen Jüdinnen und Juden, gegen jüdische Institutionen und Einrichtungen in vielfältiger Form, das alles ist Antisemitismus. Das ist auch eine internationale Definition.
Und was kann da jeder Einzelne tun? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, auf dem Schulhof bin und ich sehe jemanden, der jetzt antisemitische Sachen macht. Was kann ich denn dagegen tun?
Also wenn du siehst, da ist jemand, der sagt zu einem, Mensch, du scheiß Jude, du hast hier nichts verloren. Dann gehst du hin und sagst, du hör mal, du willst doch auch nicht, dass man zu dir sagt, du bist aber ein scheiß Typ. So geht man doch nicht miteinander um. Hat der dir irgendwas getan? Warum ist jeder, weil er Jude ist, weil er also der jüdischen Religion angehört? Warum ist das einer, den man deshalb beleidigen und niedermachen darf? Mhm. Wir leben doch hier zusammen, weil wir jeden anderen Menschen respektieren und achten. Mhm. Auch wenn der nicht meiner Religion ist, auch wenn der anders aussieht, auch wenn der eine ganz andere Meinung vertritt. Aber wir haben doch eine Grundlage, dass wir uns gegenseitig respektieren. Das finde ich mutig, wenn man das macht. Weißt du, dann merkt derjenige, der vielleicht sich gar nicht so genau überlegt hat, was er da sagt, dass das total daneben war. Dass man sowas wirklich nicht mal eben absondert. Und der betroffene Schülerin oder Schüler, der merkt, ich bin nicht allein. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Gefühl.
Ja, also kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man sich dann auf die Seite der Leute stellt, dass sie sich auch gestärkt fühlen, also dann der Beleidigten. Dann haben wir hier jetzt noch Elida mit ihren eigenen Erfahrungen auf dem Schulhof. Da gebe ich einmal weiter.
Also da möchte ich Ihnen persönliche Fragen stellen. Ich habe jetzt 2018 mein Abitur gemacht und ich studiere schon seit 2 Jahren und ich weiß das ja selber von mir, von damals, dass man im Jahrgang immer so unterschwellige, sarkastische oder ironische Witze über Juden gemacht hat. Und das war mir davor aber nie bewusst. Und jetzt, je mehr man das immer mehr mitbekommt, realisiere ich das, wie, dass ich eigentlich da eingreifen müsste. Können Sie mir bitte helfen? Also was könnte man an solchen Momenten machen? Zum Beispiel ich einfach eine ganz normale Person, die im Jahrgang nicht so viel Recht hat und auch nicht aktiv ist. Und sagen wir, die machen in der Klasse einfach, die Jungs machen einfach irgendwelche Witze wie damals und sagen, ja, hier, trink mal den Judenschluck oder sowas. Und in dem Moment höre ich hinten zu, was sollte ich da machen?
Also entweder du allein oder natürlich ganz toll ist es mit einigen, mit deinen Freundinnen oder Freunden zusammen und sagst, hey, hört mal, was der da sagt. Das geht doch gar nicht. So eine Parallelen, wisst ihr überhaupt, was das bedeutet? Da muss man mal ein bisschen in die Geschichte gucken. Und damit man sowas auch so wahrnimmt, ist es ja ganz wichtig, dass man auch über die Geschichte ein bisschen informiert ist. Also, dass während dieses Nazi-Regimes ganz gezielt mit Gesetzen die Juden ausgestoßen wurden aus der Gesellschaft, mit Rassegesetzen. Die hatten überhaupt keine Rechte mehr. Auch die jungen Menschen durften nicht mehr in die Schule gehen. Von einem Tag auf den anderen hieß es, nee, ihr habt hier nichts mehr verloren. Dann gab es noch eine Zeit lang so eine Schule, wo die hingehen durften. Das wurde dann auch verboten. Universität genauso. Also überall hat man gesagt, ihr gehört nicht dazu. Und das Schlimmste war natürlich dann die Ermordung von Millionen Juden. Und wenn man so ein bisschen weiß, was da mal mit Menschen passiert ist, weil sie Jüdinnen und Juden waren, glaube ich, dann ist das doch etwas, was einen dazu bringt, zu sagen, da kann ich doch nicht heute dumme Witze, dumme Bemerkungen machen. Und da kann man nicht sagen, Mensch, ich habe es nicht so gemeint. Dann muss man vorher überlegen, was sage ich da? Und ich glaube, darüber dann auch anfangen, auch zu reden, sagen, wie kommst du denn dazu? Weißt du, was das bedeutet? Kannst du dir vorstellen, wie sich manche fühlen, wenn man das zu denen sagt? Lass uns doch mal darüber reden. Was treibt dich da um? Ich glaube, es ist wichtig, dass man dann nicht nur sagt, jetzt gehörst du nicht mehr dazu, das sagt, sondern dass man versucht, eben auch in ein Gespräch zu kommen. Vielleicht auch, dass man am Ende der einen den anderen besser verstehen kann, aber dass man was mitnimmt davon, nämlich dass man wirklich ja, den anderen nicht einfach, gerade auch wegen seines Glaubens oder einfach, weil man das Wort jetzt mal so raushauen möchte, einfach so niedermacht. Denn diese Worte werden ja auch gegen Schülerinnen und Schülern verwandt, die jetzt nicht Juden sind. Genau. Einfach als Schimpfwort.
Und das, was ich zum Beispiel nicht verstehe, wir haben ja im Unterricht sehr lang in Gesellschaftslehre, hatten wir sehr lang über Nazis geredet. Und da müsste doch den Schülern bewusst sein, dass man sowas nicht raushaut, weil man doch genau explizit über diesen Themengebieten geredet hat. Und die Lehrerin redet über einem Jahr darüber, wie die Juden gelebt haben, wie die gelitten haben. Und dann verstehe ich nicht, also da frage ich jetzt wieder Sie, woran kann es liegen, dass die Schüler das nicht realisieren oder verstehen, dass man damit auch nicht Spaß machen kann?
Also erstmal finde ich es toll, dass du es so erlebt hast, dass das wirklich ein wichtiges Thema auch bei euch in den entsprechenden Fächern gewesen ist und man also schon was mitbekommen konnte. Warum verhalten sich dennoch Schulkameraden, Kollegen aus der Klasse so? Da gibt es in meinen Augen verschiedene Versuche einer Erklärung. Entweder man ist irgendwie überhaupt nicht in der Sache dabei, man hat überhaupt nicht so richtig selbst realisiert und sich bewusst gemacht, worum es da ging. Oder man hat, woher auch immer, eine Einstellung, egal was ich da höre, interessiert mich nicht, ich halte von Juden überhaupt nichts. Also ich sage mal so eine Grundeinstellung gegen Juden gerichtet, das ist in meinen Augen eher äußerst selten der Fall, kann aber auch mal vorkommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass vielleicht zu der Befassung im Unterricht mit Geschichtsbüchern, mit Zahlen, mit anderen Dingen dazu kommen sollte, dass man mal mit jemandem sprechen kann, der diese Judenverfolgung und Feindschaft überlebt hat. Also der in einem Konzentrationslager in Theresienstadt oder in Auschwitz oder in Buchenwald oder in Dachau gewesen ist und berichtet, wie es da war. Meine Erfahrung ist, dass das unglaubliche Wirkung erzeugt, weil da sitzt man jemandem gegenüber, der sollte eigentlich vergast werden, da ist man dann vielleicht nicht mehr zu gekommen, der wurde verprügelt, der hat gehungert, dessen Familie ist umgebracht worden und der sitzt da, erzählt, wie er es überlebt hat und lebt dennoch in Deutschland und sagt, für mich ist auch Deutschland heute jetzt meine Heimat. Und ich glaube, das sind vielleicht nochmal andere, nachhaltigere Eindrücke als das, was im Unterricht richtigerweise durchgenommen wird. Ich habe das jedenfalls immer wieder erlebt und deshalb denke ich, kann man da vielleicht noch ein bisschen was mitbewirken.
Und bei der einen Sache, bei dem ersten Punkt, was Sie aufgezählt haben, da muss ich Ihnen aber auch recht geben, das habe ich auch selber erlebt, dass allein durch, was die Leute in meinem Jahrgang oder auf meiner Schule gelernt haben, auch im Unterbewusstsein, dass mit den, was gar nicht mit den Nazis zu tun hat, mit den Israelis und mit den Palästinensern, dass man generell so eine eigene Meinung dazu aufgebaut hat und egal, was man dann in der Schule lernt, dass man einfach das ausblendet und dann einfach negativ immer noch weiterhin darüber denkt.
Ja, das gibt es leider nicht nur an der Schule. Es gibt es gerade eben auch in Teilen unserer Gesellschaft. Das sind auch die, die zum Beispiel sagen, also diese Vernichtung von Juden, der Holocaust, 6 Millionen Juden, die umgebracht wurden, den hat es ja so gar nicht gegeben. Leugnen des Holocaust ist in Deutschland strafbar, das darf man nicht. Ich war Ministerin und habe dieses Gesetz jetzt vor über 20 Jahren vorgeschlagen und auch durch den Bundestag gebracht, weil dahinter steht, da werden ja nochmal auch die ganzen ermordeten toten Menschen nochmal diffamiert. Das ist ja nochmal eine weitere Schändung und das können wir einfach nicht in den Kreis von erlaubten Meinungsäußerungen zulassen. Aber es gibt auch andere, die vielleicht durchs Elternhaus geprägt sind, die einfach sagen, Israel, nee, dem Staat, dem sprechen wir das Existenzrecht ab. Die braucht man nicht. Und die unterdrücken die Palästinenser. Und die vermischen dann das, was man auch an Politik der israelischen Regierung kritisieren kann, wie ich die auch am Iran und in anderen Staaten kritisiere. Die machen das aber nicht fest an jetzt einer israelischen Regierungskritik, sondern die übertragen das auf die Juden nach dem Motto, ihr seid ja schuld, ihr alle Juden hier seid schuld für das, was wir an Israel kritisieren. Und da ist vielleicht auch bei manchen wirklich eine ganz klare Ablehnung generell der Staates Israel da, vielleicht von zu Hause aus, vielleicht weil es auch ein Umfeld gibt, wo mit einem ganz anderen Aufgewachsensein, das einfach zum Alltag gehört. Gibt es ja leider auch. Israel ist nicht umgeben nur von Freunden, dort gerade im Nahosten, sondern eben auch von Feinden. Iran sagt dauernd die Vertreter dort, Israel hat keine Existenzberechtigung, gehört vernichtet. Also da muss man dann schon harte Bretter bohren, um jemanden vielleicht von was anderem zu überzeugen. Aber da muss man eben ein bisschen in die Tiefe gehen und darüber reden. Und da hilft nicht nur so einmal nach dem Motto, das darfst du nicht, das bewirkt nichts.
Okay, dann.
Ja, also wieder zurück zu mir. Ich habe da gerade so ein bisschen nachgedacht bei dem, was Sie auch über die Schule gesagt haben. Und ich habe so mitbekommen, was auf anderen Schulen auch so abging und auf anderen Schulhöfen, dass dann so Memes rumgegangen sind. Kennen Sie das? Memes? Haben Sie das schon mal gehört? Mhm. Ja, oder zum Beispiel auch die Sticker. Vielleicht haben Sie es auch mitbekommen damit. Und wie easy, also wie leicht das relativiert wurde dann. Zum Beispiel dann diese Sticker, die habe ich auch gesehen. Aber da habe ich auch dann irgendwann gecheckt, so, das ist nicht cool. Das ist nicht cool, wenn der jetzt irgendwie, so, wenn man sich so ein Hakenkreuz rumschickt oder ein Bild von Hitler rumschickt. Ja. Da habe ich dann gemerkt, das ist nicht cool und habe denen das dann auch gesagt. Und die so, hä, das ist doch cool, das ist doch nur witzig, das ist doch nur Ironie, das ist nur schwarzer Humor. Und ich glaube, da ist dann auch so ein Riesenproblem, weil die Jugendlichen wollen ja eigentlich nur ihren Platz in der Welt finden. Und da finde ich dann diesen Punkt, dass die Jugendlichen da auch mehr aufgeklärt werden müssen. Also nicht nur auf dem Papier, so vor 60 Jahren, vor 40 Jahren, weiß ich nicht. Wie wollen sie das denn den Jugendlichen beibringen? Also wenn ich jetzt mich bedenke, ein Freund von mir in Bottrop sitzt auf der Schulbank und sieht jetzt, wie man im Internet richtig umzugehen hat und zu differenzieren zwischen schwarzem Humor und Rassismus oder antisemitischem Verhalten. Wie wollen Sie das dann den Schülern beibringen, dass sie das nicht machen?
Also das heißt ganz klar, die sozialen Medien und alle möglichen Formen, die es da gibt, die ja nun gerade auch bei Schülerinnen und Schülern in bestimmter Ausprägung ganz, ganz beliebt sind, tragen unglaublich zur so inneren Einstellung bei, aber auch dazu bei, Dinge zu verharmlosen. Und da muss man gegenhalten, auch im Netz gegenhalten. Mit Fakten natürlich, aber indem ich nur nüchtern Zahlen nenne oder so, erreiche ich ja keinen. Sondern das muss ich auch versuchen, mal griffig zu machen. Auch so, dass es eine Ansprache ist. Auch nicht mit jetzt falscher Ironie. Also ich glaube, mit Hitler kann man nicht ironisch umgehen. Das funktioniert einfach nicht. Hakenkreuz kann ich auch nicht irgendwie noch in einen witzigen Zusammenhang stellen. Außerdem mache ich mich strafbar, aber das weiß ja unbedingt nicht jemand. Aber man muss einfach nur sehen, damit kann ich nicht umgehen. Aber trotzdem in anderer Art und Weise gegenhalten. Macht zum Beispiel, finde ich, auch mit ganz tollen, griffigen Beispielen die Antonio Amadeus Stiftung, die auch im Netz sehr, sehr aktiv ist, als Antisemitismusbeauftragte hier versuche ich das jetzt auch, aber wir sind noch nicht so, ich habe keinen eigenen Facebook-Kanal von hier der Landesregierung. Ich habe nur meinen privaten, auch einen privaten Twitter-Account, auch privat Instagram, wo ich natürlich dann auch mal versuche, gegenzuhalten, auch einfach mal pointiert was zu sagen. Also man muss mit den auf die richtige Art und Weise genau diese Medien eben nutzen. Und da nützt es nichts, dass man hier nur immer tolle Hochglanzbroschüren oder Ähnliches hat. Das machen auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen. Ich habe in anderer Funktion mit Korrektiv viel zu tun. Ich bin auch unter anderem in einer Stiftung engagiert, da unterstützen wir die dabei. Aber es gibt ja auch andere Formate, die gegen so Diffamierungen, aber auch gegen so Falschinformationen versuchen, was gegenzusetzen. Und das muss auch in der richtigen, sag ich mal, Sprache passieren. Also jetzt in Deutsch, aber in einer Sprache, die auch für junge Leute ansprechend ist und nicht mit so einem oberlehrerhaften Zeigefinger nur daherkommt.
Also ich würde sagen, hast du noch was zu sagen? Dann würde ich sagen, können wir an der Stelle auch das Interview beenden. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mit uns dieses Interview geführt haben. Ich glaube, Sie haben den Zuhörern und uns auch nochmal eine ganz andere Seite gezeigt, über den Schulhof und über das, was Sie noch machen wollen. Dankeschön, dass Sie mit uns gesprochen haben.
Ja, und ich finde das ganz toll, dass ihr dieses Projekt macht, von eurem Salon 5 aus Bottrop kommt. Also kann ich nur sagen, ist für mich vorbildlich. Und wenn es euch recht ist, werde ich bei jeder Gelegenheit euch auch als ein super tolles Beispiel nennen.
Jo, gerne. Das wäre nett. Dankeschön.